1 mm Niederschlag, minus 2 bis 3 Grad in der Nacht, am Tage bis auf 0 Grad ansteigend, zunächst bedeckt um die Mittagszeit Flockenwirbel, später sonnig und trocken, abends fallende Temperaturen. Das Haus. Typ lothringisches Bauernhaus. Kleine Fenster, dicke Wände aus Sandstein, hell verputzt. Zwei Stockwerke, niedrig geduckt, eher in die Länge als in die Höhe gebaut. Die Haustür mittig, daneben die Einfahrt zur Scheune. Ein Haus aus dem 19. Jahrhundert. Daran ein Anbau aus den 60er Jahren, wie der kurze Strich vom L. Nach hinten angesetzt, Heuboden, Schweinestall, Kuhstall. Darunter ein Keller. Für Kartoffeln, Apfelmost und selbstgebrannten. Es riecht. Nach Staub. Nach gärendem Obst, nach Diesel und nach Kettenöl. Nach etwas Feuchtem, Würzigem, Mineralischem. Nach Lehm, nach Sand, nach Regen.
Zum Tal abfallende Landschaften. Hörspiel von Lena Müller.
Das Haus steht auf einem Bergrücken. Stand lange allein in der Windschneise vor einer weiten Landschaft. Heute wächst ein Neubaugebiet, langsam bis die Straße hoch. Der Wind ist geblieben. Wenn wir als Kinder herfuhren, wurde mir im Auto schlecht. Die Straße arbeitet sich in vielen Kurven den Bergrücken hinauf, aus dem Flusstal in immer engere Seitentäler. Wo das hinterste Tal spitz zuläuft, und die Straße in einer letzten Kraftanstrengung die verbleibenden Höhenmeter zurücklegt, steht eine Kirche. Früher gehörte zu der Kirche ein Dorf. Aber als das Dorf ausstarb, blieb nur die Kirche mit einem kleinen Friedhof. Der Friedhof am Talfuß für eine windgeschützte letzte Ruhe. Wenn wir als Kinder herfuhren, war ich erleichtert, wenn die Kirche auftauchte. Nach der Kurve geben die Autos Gas, um die letzte Steigung zu nehmen. Von unten betrachtet erscheint die Straße an dieser Stelle wie eine Mauer, als führte sie senkrecht in den Himmel. Ich war nie sicher, ob wir es schaffen würden, aber wir schafften es immer. Wenn wir als Kinder herfuhren, stand sie vorm Haus und erwartete uns. Wir begrüßten sie flüchtig. Mimi verschwand immer sofort, war irgendwo und beschäftigt. Ich blieb in der Küche, in der es nach Vanillezucker und Wurst roch, und las mich durch ihre Illustrierte. Wir liebten beide Illustrierte, sie und ich. Die hatten wir gemeinsam, die Liebe zu Geschichten über Königinnen, Stars und Prinzen. Aber besonders mochten wir die Enthüllungsstorys mit unscharfen Bildern vom Kellerverlies, in dem einer über Jahre festgehalten wurde. Wir liebten die Details, die Heizungsrohre, an die er gefesselt wurde, oder die Höhe des Fensters, durch das kein Tageslicht fiel. Jetzt sind die Abonnements eingestellt. Es gibt keinen Grund, weiter in dieser Küche zu sitzen. Hinter der Küche eine zweite Küche. Eine Waschküche. Sehr kühl, sehr blank. Der Geruch von Seife und vielleicht Schuhcreme. Eine Fußmatte und ein Schuhschrank. Hinter einem Vorhang ein Regal, gestärkte Handtücher und Marmeladen, Eingemachtes und Bücher mit praktischem abwaschbaren Plastikeinband. Jahreskalender, ihre Tagebücher gewissermaßen, mit Einträgen über Einnahmen und Ausgaben und Wetteraufzeichnungen. Tag für Tag das Wetter von 1956 bis 2006.
Nach leichtem Regen in der Nacht, am Tage wechselhaft. Heiter und trocken bei geringer Bewölkung. Warm und trocken bei einer nördlichen Windströmung. Leichte Brise aus Nord bis Nordost. It's lonely here, there's no one left to torture. Give me absolute control over every living soul. Lie beside me, baby, that's an order. Give me a crack, an anal sex. Take the only tree that's left
and stuff it up the hole in your culture. They said, repent, 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 repent. I wonder what they meant. Mimi. When they said, repent, repent,
Mimi.
Repent, repent. I wonder what
Mimi.
They... Was denn?
Nichts.
Ich staubsauge.
Ja.
Also dann mach jetzt weiter.
Ich geh mal hoch zu ihr. Wollte ich sagen.
Hast du Angst oder was? Ich komm gleich.
Die Treppe in den ersten Stock aus hellem Stein, kalt und glatt wie ein Grab. Oben ein schmaler Flur, drei Türen. Sie liegt in ihrem Schlafzimmer, dem alten Elternschlafzimmer. Alte Eltern, alte Kinder, alte Dielen, alte Fenster. Seit sie nicht mehr aufstehen kann, liegt sie in einem Gitterbett mit brummender Matratze. Eine Dekubitus-Matratze gegen wunde Stellen bei Bettlägerigkeit. Eine goldgerahmte Maria schaut ins Zimmer. Außerdem brennt eine Kerze, eine Art ewiges Licht. Etwas zwischen noch da sein und schon weg sein. Es riecht nach Nivea und nach Urin.
Schau, ihre Falten sind weg. Die Haut liegt jetzt ganz straff und glatt auf den Knochen.
Und ihre Nase ist spitze.
Und ihr Mund ist eine kleine dunkle Höhle, seit sie ihr Gebiss nicht mehr trägt.
Sie schnarcht.
Die meiste Zeit schläft sie. Essen möchte sie nichts mehr, sagt die Pflegerin. Nur hin und wieder mal einen Schluck Wasser. Du wirst verhungern. Weißt du? Hier im eigenen Bett verhungern. Hallo? Verhungern? Willst du das?
Meinst du, sie kann uns hören?
Wenn sie wach ist, bekreuzigt sie sich. Mit dem Arm, den sie noch bewegen kann, macht sie Kreuzzeichen. 10, 20 Kreuzzeichen, immer wieder.
Ist vielleicht ein Reflex? Oder hat sie Angst?
Vielleicht ist in ihrem Kopf nichts mehr, außer 2, 3 Zeilen von irgendeinem Gebet.
Eine Gebetsmaschine. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder.
Jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Amen.
Heilige Maria, du bist gebenedeit unter den Frauen.
Und gebenedeit ist die Frucht. Meinst du?
Ist gut möglich, oder? Sie wacht auf, erschreckt sich und findet in ihrem Kopf Gebete, die sie in ihrem Leben 1000-mal oder 100.000-mal wiederholt hat. Vielleicht denkt sie. Oh je, lieber nicht.
Aber sie kann nirgends hin. Sie kann nicht raus aus der Nummer. Da muss sie jetzt durch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht mehr da ist. Als ob dann alles nicht mehr richtig zusammenhält. Obwohl sie eigentlich immer eher am Rand vorgekommen ist. Einfach da war. Wie ein Beweis. Oder kein Beweis. Verstehst du? Manchmal denke ich, ich müsste mehr Gefühl haben für sie. Eigentlich habe ich vor allem Angst um mich selbst, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie nicht mehr da ist.
Vielleicht kann sie dich doch hören.
Sie hat einen Kopf, in dem eine Ader geplatzt ist.
Trotzdem.
Vielleicht kommen hin und wieder Fetzen angeschwommen. Ein paar Worte aus einem Satz.
Vielleicht sieht sie das Licht, das sich verändert. Vielleicht hört sie die Krähen vorm Haus.
Und denkt sich... Diese Krähen, die kenne ich. Fliegen immer vom Hausdach auf die Stromleitung.
Und dann zurück.
Denkt sie sich, oh, ich kenne hier Krähen. Und dann hört sie den Wind und denkt, hoffentlich haben sie die Türen gut zugemacht, sonst gibt's Durchzug.
Thank you.
Der Schweinestall, leergeräumt und ausgefegt. Der Kuhstall, unbewohnt. In kleinen Gruppen stehen zusammen 4 Plastikeimer und einer aus Edelstahl. 2 Trichter und 4 Siebe. Fässer, Kanister, Körbe, Säcke und Blumentöpfe. Ein paar Haken, Hacken, Rechen, eine Gießkanne, eine Säge. Und hier, ein Karton mit Lanzerheften, das verdammte Naziblatt. Der Alte war ein treuer Leser. 2 Kartoffelwagen, eine Korkmaschine, Grablichte, Metalllack in Schwarz und Braun. In der Mitte des Raums, wie der Herrscher in seinem Reich, der Traktor. Lange Schnauze, grün lackiert, auf Hochglanz poliert, die Frontscheibe hochgeklappt. In der Sitzschale, Mimi, die Arme lässig über das Lenkrad gelegt.
Hast du Feuer?
Hier. Fährt er?
Hab ihn noch nicht anbekommen. Schaffe ich aber noch.
Bleiben wir lange hier?
Bis ich ihn zum Laufen bringe.
Kann ewig dauern, oder?
Du hast also doch Angst.
Angst vor Hügellandschaften. Angst vor Neubausiedlungen. Angst vor den dunklen, dürren Fichten, durch die der Wind weht.
Du übertreibst.
Angst vor Kartons mit Lanzerheften. Angst davor, dass die Nachbarn vorbeikommen, um Lanzehefte zu tauschen. Angst davor, über noch üblere Dinge zu stolpern.
Dann hör auf mit deiner Inventur. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es ist, hier zu leben? 30, 40, 50 oder 80 Jahre lang?
Wie ich verfilze mit den Hügellandschaften, den Fichten und den Lanzerheften? Und jeden verdammten Tag zuschaue, wie der Himmel sich verändert?
Das stelle ich mir schön vor. Ohne die Hefte.
Für 5 Tage ist es in Ordnung. Und die Hefte gehören dazu. Es ist nicht mein erstes Mal.
Was?
Ich habe schon mal jemanden sterben sehen.
Echt?
In einer dieser Nächte, die ewig dauern in der Bar. Der Laden war voll. Lauter schöne Menschen, die aus Taxis fallen und sich durstig zu den anderen drängen. Alle flirten mit allen. Irgendwann ruft der Chef mir zu, wir machen dicht. Der Typ am Klavier hört auf. Nur noch die Stimmen, ein Summen, als wäre da noch eine Musik. Jeder hakt wen unter. Langsam leert sich der Laden. Die, die keinen zum Unterhaken finden, hängen sich einfach irgendwo dran. Einer zieht mich nach draußen. Die Straßen sind breit und leer. Es ist ganz still. Wie in einer Geisterstadt. Ich frage mich, wohin wir gehen. Zu Fuß wie 2 Trottel auf dem endlosen Gehsteig. Da flüstert er, warte hier, mein junger, schöner griechischer Gott. Ich denke noch, der ist betrunkener, als ich dachte. Dann kommt eine Maschine die Straße runter, mit irrsinniger Geschwindigkeit, wie ein Pfeil, direkt auf mich zu. Ich habe gerade noch Zeit zu denken, jetzt überraschst du mich aber, kommst mich auf deiner Ducati mit 200 PS abholen, das hätte ich dir gar nicht... Und genau beim Nicht fährt der Idiot auf den Bordstein. Ein richtiger Bordstein, bestimmt 20 cm hoch. Und er fährt frontal drauf.
Alter.
Er fliegt durch die Luft und fällt auf den Gehsteig.
Scheiße.
Zang, 2 Meter weiter der Helm. Dann ist es wieder still. Und der Typ liegt vor meinen Füßen mit einem Kranz Blut um seinen kahlen Kopf. Wie eine Opfergabe. Spiegelglatze hat er. Ich halte ihm meine Finger vor den Mund. Kein Atem. Nix. Aus. Ich gehe.
Und du lässt ihn liegen?
In der halboffenen Lederjacke war seine Brieftasche. Ich habe mir ein paar Scheine genommen. Und ihm noch welche gelassen, aus Respekt oder aus Vorsicht oder was auch immer. Er hatte sogar die Bezahlung für unseren kleinen Ausflug in kleinen Scheinen zurechtgelegt. Meinst du, ich hätte das Geld nicht nehmen sollen?
Es war okay, würde ich sagen.
Ich will wieder nach Hause, Mimi.
Bald.
Sehr früh am Morgen. Die Sonne kommt über den Hügel. Raureif liegt auf den Wiesen. Kalter Wind aus Nordost.
Hallo, jemand zu Hause?
Die Tante.
Ankünfte gestalten sich in dieser Familie zumeist als feindliche Übernahme.
Hallo, hier sind wir.
Jemand fährt vor, stürmt ins Haus und hat viel vor. Weiß, was zu tun und zu lassen ist.
Na, ihr beiden?
Hallo.
Gut seht ihr aus. Gesund und munter. Da braucht man sich um euch also keine Sorgen zu machen.
Warum Sorgen?
Wie man hört, seid ihr ins Haus gezogen.
Für eine Zeit.
Ja.
Für eine Zeit. Habt ihr das Landleben für euch entdeckt?
Nein.
Wir hatten genug von den Leuten, die in ihren schlecht geheizten Wohnungen sitzen und warten, dass das bürgerliche Leben über sie kommt wie eine Erkältung.
Wie eine Erkältung?
Wir brauchten eine Pause.
Ihr braucht Pause? Wovon denn das?
Mal ein bisschen frische Luft.
Sie brauchen frische Luft.
Entschuldige mal, andere Menschen haben auch anstrengende Leben. Jobs tags, Jobs nachts, teure Mieten, Freunde in Lebenskrisen, Zweifel. Du weißt nicht, wie das ist.
Willst du einen Kaffee?
Ich weiß nicht, wie es ist. Ja, das kann man sagen. Ich weiß nicht, wie es ist. Macht nur. Ich gehe zu ihr rauf. Das ist wohl das Mindeste. Das Mindeste ist, dass eine Tochter ihre kranke Mutter besucht. Es sind schon wieder Wochen. Da fragt man sich, wo die Zeit bleibt und ob überhaupt noch Zeit bleibt. Ich gehe lieber gleich rauf. Hallo, Mama. Na, wie aset? Schön. Warme Hände hast du. Solange die Hände warm sind, ist noch Leben drin, nicht? Du hast's doch ganz gut. Hier im Warmen. Draußen ist's nicht schön. Ein rauer Wind weht, sag ich dir, ein rauer. Und wie geht's mit der Arbeit, mein Mädchen? Das würdest du jetzt fragen. Ach, Mama, weißt du, an Arbeit fehlt's nun nicht. Du kennst das. Das Glück der getanen Arbeit. Müde und zufrieden nach dem langen Arbeitstag. Vor allem müde, aber... Ist nicht die Müdigkeit überhaupt das größte Glück? Hält nicht gerade die Müdigkeit den Rest in Schach? Nimm mich auf und bring mich nach Haus, Müdigkeit, Mutter voll der Gnaden. Unter deinem Mantel wollen wir stehen, dass alle Sturm vorübergehen. Und gib uns unsere Arbeit und gib uns unsere Müdigkeit. Und der Rest klärt sich von allein. Der Urlaub, man gönnt sich ja sonst nichts. Alles im Rahmen. Nicht, Mama? Im Rahmen der Arbeit und des Heiligen Geistes. Bringt die Kinderlein zu mir und ich gebe ihnen Arbeit, ich gebe ihnen Müdigkeit und ich gebe ihnen Urlaub. Denn glücklich, der die Arbeit kennt. Jetzt liegst du also hier, müde und zufrieden. Vor allem müde. Was hast du gearbeitet und was warst du müde? Das haben wir von dir. Arbeiten haben wir gelernt. Arbeit war immer genug für alle da. Wer konnte sich vorstellen, dass die mal ausgeht? Das kann man sich nicht vorstellen, oder, Mama? Da gab's für alle Platz. Ein Platz in der Küche, im Stall, auf dem Misthaufen. Und wer nicht arbeitet, der isst auch nicht. So einfach ist das. Oder der isst halt weniger, braucht ja nichts. Wer konnte sich das vorstellen, dass die Arbeit mal nicht für alle reicht?
Dein Kaffee.
Ah, Mimi. Danke. Hörst du, wie sie atmet? So ruhig, so friedlich.
Sie wird sterben. Sie isst nichts mehr.
Weißt du, was mich nicht loslässt? Sie vor ihrer Tür. Wie sie vor der Tür steht, wenn ich losfahre.
Stand.
An der Tür stand. An der Tür steht und winkt. Steht vor ihrem Haus und winkt denen hinterher, die wegfahren. Ich mag das. Es ist schön, wenn jemand an der Tür steht und winkt.
Winkte.
Ihr Winken sagt, komm wieder. Oder nein, noch anders. Einfach, du kommst wieder, mein Mädchen. Das ist so. Verbindlich. Du wirst es einfach nicht mehr los, ob du willst oder nicht. Ich sag dir, Mimi, werd nicht so eine alte Tante, so eine ewige Tante wie ich. Niemand braucht alte Tanten.
Von wegen alte Tante.
Ich hätte mich besser um mein eigenes Leben gekümmert, anstatt die Kindchen der anderen stundenlang spazieren zu führen. Als noch Zeit war. Aber ehrlich gesagt schien mir das alles elend. Zerstrittene Familien überall. Meine überforderten Schwestern, ihre schlecht gelaunten Männer, ihre gestressten Kinder. Einsame Kinder, hundertmal verwundete Kinder. Aber wenn es darauf ankommt, dann lachen sie zusammen in die Kamera. Und alle anderen können gucken, wo sie bleiben. Hätte mir auch einen Mann suchen können, als noch Zeit war. Das ist nun auch keine Zauberei.
Warum hast du es nicht gemacht?
Tja, warum? Ich war die Tante.
Du warst die beste Tante. Die beste der Welt.
Und jetzt bin ich die alte Tante. Aber das ist keine Welt für Tanten. Die Kinder den ganzen Tag vor dem Bildschirm, die Alten haben kalte Hände und kalte Füße. Alle essen nur Süßes und Kaltes. Und wen kümmert's? Doch, immer nur mich. Ich immer wie die Feuerwehr, hin und her. Und wer ist wieder zu spät? Ich. Wer wird mit 60 Sachen über dem Tempolimit geknipst? Wieder ich. Und wer bleibt auf der Strecke?
Die Autofahrten mit dir waren immer großartig.
Ja.
Wir haben laut Musik gehört.
Ja.
Michael Jackson.
Phil Collins, Cat Stevens.
Leonard Cohen.
Stimmt, das war gut.
Susan takes you down.
Das ist eigentlich das Beste. Alleine auf der Straße, niemand weit und breit und die Musik ganz laut. Wenn du hier losfährst, sieht's immer noch aus, als läge die ganze Welt vor dir.
And you want to travel with her. And you want to travel blind. And you know that she will trust you. For you've touched her perfect body with your mind.
Milchlieferung. 1961, Januar. Geliefert 1181 Kilo Milch. Zurück 473 Kilo Magermilch, 4 Kilo Butter und 339,10 Mark. Februar. Geliefert 1062 Kilo Milch. Zurück 4 Kilo Butter, 300 Kilo Magermilch und 318,60 Mark. März. Geliefert 891 Kilo Milch. Zurück 5 Kilo Butter, 310 Kilo Magermilch und 265,73 Mark.
Lass mich mit ins Fußbad. Meine Füße sind eisig. Dieses Haus ist ein Kühlschrank.
Erinnerst du dich an die Kuh?
Welche Kuh?
Die Kuh, die sich nachts losgerissen hatte. Wir kamen morgens in den Stall und die stand stur mitten im Gang und schaute uns mit ihren irren Augen an. Und den Kopf so hoch und runter. Sie hat geschnauft, Dampf kam aus ihren Nüstern.
Stimmt. Ja. Du hattest Angst.
Du auch.
Ja, und hinter der Tür versteckt.
Und dann kam sie und hat den Strick genommen und die Kuh wieder festgebunden. Damals kam sie mir großartig mutig vor.
Sie war nicht so leicht zu beeindrucken. Nicht von Kühen. Gib mir mal. April, 630 Kilo Milch. Mai, 799 Kilo Milch. Juni, 814 Kilo Milch. Juli, 898 Kilo Milch. August, 891 Kilo Milch. September, 676 Kilo Milch. Oktober, 531 Kilo Milch. November, 654 Kilo Milch. Dezember, 957 Kilo Milch. Warum bitte geben Kühe im Dezember mehr Milch?
Ein niedriges Kellergewölbe, ein wenig feucht. Der Boden ist aus gestampfter Erde. In großen Korbflaschen lagert Schnaps. An der Decke eine nackte Glühbirne. Zwei Campingstühle.
Schön hier unten. So sicher wie im Mutterbauch. Komm, trink, mein Lieber. Das geht aufs Haus. Das ist der Nachlass. Alles wird probiert.
Oh, stark.
Das weckt die Lebensgeister. Schlehenschnaps. Die Spezialität des Hauses. Das schmeckt was?
Ja. Ja, das ist gut.
Nimm noch einen. Ach, ich sag's dir, das ist richtig schön hier. Ah, hier hat man noch seine Ruhe. Das ist es, worauf es ankommt. Dass man auch mal seine Ruhe haben kann. Nicht immer im Hamsterrad drin. Du wachst eines Morgens auf und fühlst dich alt. Und gleichzeitig fühlst du dich unfertig. Wie gerade erst geschlüpft. Also ich würde noch einen nehmen. Komm, trink.
Einen noch.
Ihr bleibt auch nicht immer jung. Eines Morgens wachst du auf und erinnerst dich an die Dinge, die du vorhattest. Die du tun wolltest, eines Tages. Es ging nach vorn, immer nach vorn. Von Herausforderung zu Herausforderung. Das muss es doch heute auch noch geben. Ihr könnt doch nicht nichts wollen. Das kann doch nicht sein, dass alles so... Als ich in deinem Alter war, da waren wir mittendrin. In den 70ern, da kamen wir Kinder vom Land in die Städte. Da wurde die Welt auf einmal groß. Wir hatten Jobs. Wir konnten uns eigene Wohnungen und Autos leisten und haben unsere braun gebrannten Liebschaften aus dem Sommerurlaub mitgebracht. Hier auf den Hof, an die sonntägliche Kaffeetafel. Niemand konnte etwas dagegen sagen, weil wir längst unsere eigene Welt hatten. Von der hatten die Alten doch gar keine Ahnung. Für uns ging es bergauf.
Eben, das ist lange vorbei. Für uns geht's nicht bergauf.
Ich habe Karriere gemacht, das kann ich schon sagen. Alles relativ, halt für meine Verhältnisse. Langsam habe ich mich hochgearbeitet, von der einfachen Heimerzieherin in die Leitungsposition, in eine Eigentumswohnung mit Designerküche und ein neues Auto. Ich war stolz, das Doppelte zu verdienen wie die Eltern, das Dreifache, das Vierfache. Und irgendwann, irgendwie, das muss schon in den 2000ern gewesen sein, denke ich, hier stimmt was nicht. Ich denke buchstäblich, halt, hier stimmt was nicht. Das hört sich jetzt komisch an, aber ich sag dir, etwas stimmt nicht. Prost.
Ich habe noch nicht mal was Böses geahnt. Immer nur, schön, liebe Frau, gut machen Sie das. Sie zählen Ihre Stunden nicht. Das ist noch ein Satz wahrer Nächstenliebe, nicht wahr? Und dann eines Tages. Na, professionell ist das alles aber nicht, liebe Frau. Sie sind dazu emotional. Sie haben bei unserer Evolution, nein, Evaluation, richtig, da haben Sie gar nicht gut abgeschlossen. Sie haben da ja gar keinen Abstand. Mangelnde Führungskompetenz. Nein, mit Liebe allein kann man doch heute keine sozialpädagogische Einrichtung leiten. Wir bitten Sie, liebe Frau, das hier ist ein Unternehmen. Wir haben hier einen Markt und Marktteilnehmer, nicht wahr? Und wenn Sie Ihre Einrichtung hier nicht vernünftig aufstellen, sag ich mal, wenn Sie gar kein eigenes Care-Profil entwickeln, gar keine Alleinstellungsmerkmale, wenn Sie dann bei dem landesweit angelegten Qualitätsrankings gar nichts vorzuweisen haben, wenn Sie dann noch, sagen wir das mal freundlich, dem von uns angeschobenen Evaluationsprozess nicht ganz offen gegenüberstehen, liebe Frau, Sie werden verstehen, dass wir uns dann nach einer besser aufgestellten Leitung umschauen müssen. Nach jemandem mit Management-Erfahrung. Denn wie gesagt, Nächstenliebe allein genügt nicht. Und Aufopferung, ich bitte Sie, wer will denn heute schon Opfer? Da sind Sie ja auch kein gutes Vorbild für die Kinder mehr. Wollen Sie das? Ganze Jahrgänge von Opfern großziehen? Wir müssen uns von Ihnen trennen. Das können Sie doch nachvollziehen, liebe Frau. Oder übersteigt das jetzt etwa Ihren Horizont, Blattlaus, Bauerngöre? Die Naivität vom Land, ne? Ist ja auch schön. Können einem nichts Böses, diese Mädchen vom Land. Durchschaubar wie klares Wasser. Und arbeiten können die, gar keine Frage. Nur eben denken können sie nicht. Nicht weit genug jedenfalls. Die Zeiten ändern sich. Da muss man realistisch sein und selbst gucken, wo man bleibt, nicht wahr? Das können Sie doch sicher nachvollziehen. Gekündigt haben die mich. Ich weiß doch gar nicht, was ich jetzt tun soll. 30 Jahre immer nur gearbeitet und dann tschüss. Ach. Ja, und dann sagt man sich Kopf hoch, nicht klein kriegen lassen. Aber da bist du schon so klein mit Hut.
Tut mir leid.
Mir tut's auch leid. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie leid mir das tut. Kann man nur so dumm sein. Dumm geboren, dumm geblieben. Komm. Jetzt trink mal noch einen.
Ja. Auf dich.
Prost.
Ich kenne eine Frau, die haben sie in ein Büro gesetzt und dann ist nichts mehr passiert. Einfach gar nichts mehr. Keine Anrufe, keine Mails. Ihre Kollegen grüßten sie freundlich oder gleichgültig. Manche schauen durch sie durch, als ob sie Luft wäre, aber alles im Rahmen des Gewöhnlichen. Es ist wirklich nichts Ungewöhnliches passiert. Sie hat alles richtig gemacht. Aber dann wurde umstrukturiert, sie ist umgezogen in ein neues Büro, in einen neuen Flur. Und dann ist sie montags hingegangen und das war's dann. Stille. Nichts passiert. Der neue Vorgesetzte verspricht, sie bald zurückzurufen und ihr eine Aufgabe zu finden. Er ruft nicht an. Sie geht jeden Morgen um 9 hin, sie spricht mit niemandem. Nur guten Tag auf dem Flur, Mahlzeit. Dann wieder Stille. Die ersten 3 Wochen denkt sie, dass bald etwas kommt, eine neue Aufgabe. Irgendwem hinterher telefonieren oder irgendwelche Zahlen in Tabellen anordnen, in Programme eingeben. Aber nichts kommt. Sie denkt, ich werde verrückt. Sie denkt, ich bin schon verrückt. Sie denkt, ich habe etwas falsch verstanden. Sie denkt, sie bestrafen mich. Sie denkt, sie brauchen mich nicht. Sie bezahlen mich lieber fürs Nichtstun, als mir eine Aufgabe zu geben. Jeden Morgen pünktlich um 9 da. Um 5 schaltet sie den Computer aus und geht. Jeden Monat kommt das Gehalt pünktlich aufs Konto. Sie fühlt sich schuldig, sie checkt weiter die Mails, 3 Jahre lang. Dann kippt sie eines Tages neben der Kaffeemaschine um. Sie wird auf einer Bahre aus dem Betrieb getragen. Sie bekommt eine Karte mit Genesungswünschen ins Krankenhaus und dann die Frührente. Arbeitsunfähigkeit.
Das ist verrückt.
Jetzt geht sie in den Botanischen Garten. Jeden Tag. Sie hat's geschafft.
Obere Kleeberg, Runkelrüben im Holländer Kartoffeln, im Label Kartoffeln, bei den Buchenkartoffeln, Kiert Runkelrüben, im Löschet Rüben, im Mäß Rüben, Kergerberg Rüben. Viehabgang 1961. Januar, eine Kuh, ein Mastschwein, 1040 Mark. April, 11 Ferkel, 3 Mastschweine, 1075 Mark. Mai, eine Ferse, eine Zuchtsau, 1480 Mark. Juni, 2 Mastschweine, ein Kalb, 620 Mark. September, 2 Mastschweine, 530 Mark. Oktober, 6 Ferkel, 260 Mark. November, ein Mastschwein, 310 Mark. Dezember, ein Kalb, 4 Ferkel, 148 Mark.
Kalt.
Wir haben ganz schön was getrunken. Oh. Aber wir haken uns unter und schon können wir stehen.
Wie still es ist. Und so dunkel.
Und so viele Sterne. Alle nur für uns.
Ach, ich bin in was Weiches getreten.
Erde?
Nee, anders.
Eine tote Maus? Ist dir das schon mal aufgefallen? Wir sehen nichts und wir können trotzdem gehen. Der Körper gleicht die Unebenheiten aus, ganz von selbst. Die Füße, die Beine erledigen alles, als wüssten sie über die Löcher und Buckel im Weg schon Bescheid.
Als könnte man sehen mit den Füßen.
Etwas wölbt sich, dann ein Loch. Etwas bröselt, etwas Spitzes, etwas Weiches, etwas Feuchtes. Unterm Fuß der Nachtboden.
Nachtboden? Das ist schön.
Ja, nicht übel. Ich habe Angst. Sie kann jetzt nicht gehen und mich einfach hier lassen.
Frischer, böiger Wind, veränderlich, einzelne Schauer, Nachtfrost, bei ruhiger Luftbewegung, heiter und trocken. Am frühen Morgen liegt eine Spur Schnee, Niederschläge, lebhafte Graupel- und Schneeschauertätigkeit, rasche Bewölkungszunahme. Ein dichter Schneeschleier liegt am frühen Morgen über der Landschaft, doch schnell vergeht die unerwünschte Pracht. Kurze Aufheiterungen, scharfe westliche Winde.
Störe ich?
Ich bin gerade bei 1982. Hier steht, friert's an Gertrud, der Winter noch 40 Tage nicht ruht. Einige heftige Schneeschauer, einzelne langanhaltende Regenschauer, Vormittagsnebel. Das schöne Wetter veranlasst verstärkt mit der Aussaat der Sommerfrucht zu beginnen. Herrliches Frühjahrswetter. Endlich sind wir durch mit dem Winter. Warm und trocken. Wechselnde Bewölkung, 14 Uhr Schauern, später abklingend.
Wusstest du, dass es im Krieg einen französischen Zwangsarbeiter auf dem Hof gab? Ein junger Typ, so alt wie sie damals. So alt wie du und dein Bruder heute. Ich wollte sie immer fragen, wie war er denn? Habt ihr euch unterhalten? In welcher Sprache? Wie hast du über ihn gedacht? Über ihn geredet? Hast du ihn im Stall schlafen lassen?
Und du hast sie nie gefragt?
Nein, nie. Nur diese Andeutung hin und wieder. Halbsätze. Der Franzos. Das war alles. Ein junger Mann, vielleicht von einem Hof wie diesem. 200 Kilometer von hier, auf der anderen Seite der Grenze. Unter einem Dach mit dem Erbfeind. Da war sie gerade 20. Die Mutter war krank, der Vater schon tot und ihr gehörte der Hof. Und dann gehörte ihr irgendwie auch dieser Franzose. Ich würde gern wissen, ob er überhaupt irgendwelche Spuren hinterlassen hat in ihrer Erinnerung. Hat sie ihm die Drecksarbeit gegeben? Hat sie sich an die Vorschriften gehalten und ihm das Essen in den Stall gebracht, wie den Katzen? Hat ihr das gefallen, diese Macht? Oder haben sie zusammen an einem Tisch gesessen?
Vor ein paar Jahren war ich mal mit einem Freund hier, einem französischen Freund. War ein spontaner Einfall. Einfach so, wir waren in der Gegend, haben uns zwei Fahrräder geliehen und sind hergefahren. Wir waren verliebt und übermütig. Eine Art Roadmovie in die Heimat. Uns war eh alles fremd und dadurch war es nur schöner. Wir fahren schwitzend den letzten Hügel rauf. Dann sitzen wir hier in der Küche, der französische Freund und ich, während sie Brot schneidet und Tee kocht. Ich erinnere mich, dass sie sich für ihn interessiert, den jungen Mann in ihrer Küche. Sie ist fröhlicher als sonst. Sie freut sich, dass ich ihn mitgebracht habe. Sie fragt mich über ihn aus. Er sitzt lächelnd da. Ich übersetze die Fragen für ihn und verschweige, dass sie in der dritten Person über ihn spricht. Wir übernachten im ausrangierten Ehebett meiner Eltern im Gästezimmer. Mit eingelassenen kleinen Neonröhren zum Lesen. Auf jeder Seite eine.
Unglaublich modern damals.
Ich kann mir meine Eltern in diesem Bett nicht vorstellen.
Lange haben sie es darin nicht ausgehalten.
Jedenfalls, wir liegen ein wenig eingeschüchtert unter den viel zu schweren Federbetten in den weißen Laken. Morgens bleiben wir im Bett, bis sie uns von unten dreimal gerufen hat, weil der Kaffee längst fertig ist.
Vielleicht hat sie da an den anderen Franzosen gedacht, der 60 Jahre früher da war. Wenn sie vom Krieg erzählt hat, war das immer wie eine Verknüpfung von glücklichen Umständen. Einmal war sie evakuiert, Anfang 1940, als die Wehrmacht Luxemburg, Belgien, die Niederlande und Nordfrankreich überfällt. Als sie im Juni auf den Hof zurückkehrt, kommt sie zurück mit dem Bewusstsein, zu den Siegern zu gehören. Es scheint, als ob sie zwischen 1940 und Ende 1944 relativ unbeeindruckt von dem, was um sie passiert, Landwirtschaft betreibt. Kurz nach Weihnachten 1944 kommt zum zweiten Mal ein Befehl zur Evakuierung. Da meldet sie sich als Wehrmachtshelferin, freiwillig, und geht ins Sudetenland. So hieß das. Da war Wehrmacht stationiert, eine große Fabrik mit Flugzeugen, sagt sie. Und sie war bei den Luftnachrichten und hat so Sachen an die Flugzeuge verteilt. Sie erzählte, dass sie einkaufen gefahren ist, Franzensbad, Marienbad und Karlsbad, Brot holen, Fleisch. Schön war es, sagte sie. Sie hatte ein Gespür dafür, wie man gut durchkommt. Und dann war alles vorbei. Überall Tote, hat sie gesagt. Tote an den Straßenrändern.
Was für Tote waren das?
Deutsche, Tschechen, KZ-Häftlinge. Im April 1945 kamen um den Marienbader Bahnhof tausende jüdische KZ-Häftlinge aus einem Außenlager von Buchenwald ums Leben. Jedenfalls kommt sie wieder zurück auf den Hof und macht weiter, wo sie aufgehört hatte. Sie heiratet und bekommt 4 Kinder. Auf ihre Art hatte sie den Krieg doch irgendwie gewonnen. Sie sagt, wins met wie de Leut, dem geht's auch wie den Leut. Das war ihr Erfolgsrezept. Es hört sich immer wie eine halbe Drohung an.
Meinst du, sie war Nazi?
Schwer zu sagen. Sie war immer mit dabei, war beim BDM und als neue Kühe verteilt wurden, fragte sie nicht lange, woher die kamen. Und als ihr ein Arbeiter zugeteilt wurde, hat sie ihn genommen und hat ihn arbeiten lassen. Und als sie Wehrmachthelferin brauchte, war sie eben Wehrmachtshelferin. Sie war da und hat bestimmt keine allzu kritischen Fragen gestellt.
Sie hat gut in ihre Zeit gepasst.
Sie hatte eine klare Idee vom Leben. Sie wollte hier bleiben, in ihrem Haus, auf ihrem Hof, mit ihren Kühen und Schweinen. Sie wusste, ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Manchmal wünschte ich mir, sie wäre weniger pragmatisch gewesen. Und weniger hart vielleicht.
Meinst du, wir haben was von ihr?
Vielleicht die Zweifel? Die Zweifel, die sie nicht hatte?
Mir imponiert das. Die Selbstverständlichkeit, mit der sie geblieben ist. Alles an einem Ort. Leben, Sterben und alles dazwischen. Immer die gleichen Handgriffe, jeden Tag. Und dieses kleine Schild aus Holz, das in ihrer Küche hängt, gleich neben dem gekreuzigten Jesus. Ein Bild von einer aufgehenden Sonne und darunter: Beklage nie den Morgen, der Mühe und Arbeit bringt.
Es ist so schön zu sorgen für Menschen, die man liebt.
Ich frage mich, was ihr dieser Spruch bedeutet hat. Ich meine, sie hat ihn sich dahin gehängt. Jeden Morgen wieder. Beklage nie den Morgen. Es ist so schön zu sorgen. Immer wieder. Eine Endlosschleife.
So oft, bis es stimmt.
Hört sich auch an wie eine halbe Drohung. Es ist so schön zu sorgen für Menschen, die man liebt. Bam, bam. Ohne Umwege. Oder Einschränkungen.
Ich habe ihre Plattensammlung gefunden.
Kannst du dich daran erinnern, dass sie Platten gehört hat?
Nein. Hier. So schön klingt Marschmusik.
Die hat wahrscheinlich eher der Alte gehört.
Wahrscheinlich. Und hier. Wir wählen CDU. Hits aus Bonanza. Bonanza. Verstehst du?
Ist das schlecht?
Ja. Aber warte. Ganz was Feines. Mit 17 hat man noch Träume. Da wachsen noch alle Bäume in dem Himmel der Liebe. Mutter hat es eilig, hier wegzukommen. Ich glaube, sie hatte immer das Gefühl, dagegenhalten zu müssen, damit es sie nicht doch noch einholt. Damit sie nicht doch noch aufgesorgt wird.
Meinst du, sie schämt sich für ihre Herkunft?
Jedenfalls scheint es, dass sie sich immer noch anstrengen muss. Seitdem ich mich erinnern kann, verbessert sie Großmutter, wenn sie den Genitiv und den Dativ verwechselt. Als käme es darauf an.
Es ist auch vorbei.
Und wenn die sagte, 8 Mann sind zum Essen da, dann sagte Mutter, und Frauen.
Und am Kaffeetisch mindestens einmal, 8 Göttin.
Ja.
Und dann lachte sie extra laut.
Sie hat sich geweigert, auf den Fußballplatz zu gehen, um sich Spiele anzuschauen. Und Schwenkbraten zu essen.
Sie wollte auf keinen Fall Spielerfrau sein.
Was macht der Traktor?
Fehlt nicht mehr viel. Ich zeig's dir bald.
Vorübergehende Abkühlung durch Gewitter. Nachmittag wieder übliche Schwüle. Wolkig, stetige Winde aus Nordost. Mäßig warm, überwiegend bedeckt. Leichter Frühdunst. Kurz vor 20 Uhr schwenkt der Wind um in nordöstliche Richtung und bringt mittlere Regenschauer heran. Kühle Winde, Sprühregen, gegen Abend Aufheiterung. Nebelnässe, anhaltende Niederschläge. Spätnachmittag aufgeheitert, wolkenloser Himmel. Bei Winden aus Südwest heiter und trocken, der Herbst ist angebrochen.
Unveränderte
ein schöner, angenehmer Tag.
Kaum Bewölkung,
leichter Niederschlag, kühl bei südwestlichen Winden.
Wolkenloser Himmel.
Merkliche Erwärmung, heiter
Gewitter und trocken. Gewitter rollen in der Ferne.
Wechsel zwischen starker
Vormittag
Bewölkung
noch klar und sonnig.
Und leichten Schauern.
Nach Regen in der Nacht,
leichter,
am Tag
mäßig
warm.
Regen am frühen Morgen.
Einsetzender Regen.
Heiter und trocken
bei westlichen
nach leichtem
Winden
Frühdunst.
Freundlich.
Leicht dunstig
lebhafte
während des
Schauertätigkeit
ganzen Tages.
Mit stürmischen Winden.
Die Hirnaktivität lässt nach.
Teils heiter, teils wolkig.
Die Wahrnehmung ist eingeschränkt.
Überwiegend regnerisch.
Die Atmung wird flacher. Das Sehvermögen wird schlechter. Das Hörvermögen funktioniert nur noch partiell. Die Sehfähigkeit geht völlig verloren. Das Herz steht still. Die Hirnzellen geben auf.
Ich war kurz eingeschlafen. Und als ich wieder aufwache, ist sie wach und bewegt die Hände ganz unruhig.
schaut mich kurz an, wie von ganz weit weg. Dann dreht sie den Kopf zur Seite. Sie macht so ein Geräusch, schnauft. Und dann atmet sie einfach nicht mehr ein. Ganz langsam wird die Hand kalt. Und immer kälter.
Als ihre Hände ganz kalt sind, schiebe ich meine Hände unter ihren Rücken. Zwischen ihren Rücken und die Matratze. Und da ist es noch warm. Da ist es noch warm wie bei einer, die in ihrem Bett liegt und schläft. Als wäre der Moment, in dem sie aufhört zu atmen, nur der Anfang vom Sterben.
Leichter Schneefall in der Nacht, frische Winde aus südöstlicher Richtung. Die schon in der Nacht angesetzten Niederschläge nehmen im Vormittag noch an Heftigkeit zu. Nassschnee, Dauerfrost, einsetzendes Tauwetter ungemütlich. Nach Nachtfrost ein freundlicher Tag. Leicht dunstig, sonnig und trocken.
Zum Tal abfallende Landschaften. Hörspiel von Lena Müller. Mit Mimi, Anne Müller. Sanfter Junge, Tino Mewis. Die Mittlere, Rosa Enzkat. Ton, Martin Selig und Wenke Decker. Assistenz, Maja Markwort. Musik, Sebi Czorcina. Regie, Anuschka Trocker. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Saarländischen Rundfunk 2015.